Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fred Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast. Wir hören mit der Review zum Thailand Grand Prix. Und ich bin heute natürlich nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erzählt mit der Thailand Grand Prix Review. Wir haben ja gesagt, wir melden uns nach dem Überseerennen oder nach den Rennen hier in Asien wieder. Nach dem Triple Header. Triple Header war es. Aber halt jetzt Japan, dann nach Thailand. Vorher war ja noch Aragon. Aber der Triple Header ist jetzt vorbei und ja, wir haben immer noch eine sehr, sehr spannende WM, weil Francesco Bagnaia das letzte Rennen gewonnen hat in Thailand jetzt am Wochenende.
Oliveira hat gewonnen.
Bullshit. Aber Francesco Bagnaia war auf dem Podium natürlich, war Dritter und hat in der WM natürlich den Gewinner von den ist in der WM der Gewinner von den Rennen da gewesen. Denn Fabio Quartararo hat ordentlich einbüßen müssen. Der ist auf Platz 17 gefahren mit 34 Sekunden Rückstand auf Oliveira, den Sieger. Also die WM jetzt nochmal ordentlich spannend geworden. Auch Aleix Espargaró noch im WM-Fight, also drei Fahrer innerhalb von 20 Punkten.
Streng genommen sind es ja sogar noch 7 Fahrer, die Weltmeister werden könnten. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch geschuldet durch das schlechte Rennen von Quartararo in Thailand. Ja, was soll man sagen? Also Aragon hat eigentlich angefangen, wo Bagnaia viel Boden gut gemacht hat. Dann hat er eigentlich in Motegi wieder ein bisschen was verloren und jetzt wieder sehr viel gewonnen. Also ich denke mal, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo wir wirklich, ja, wo man einfach keine Fehler mehr machen darf. Klar, das war auch schon davor der Fall, aber jetzt bei noch 3 Rennen in Australien, Malaysia und Valencia ist schon jetzt. Also wenn mir jetzt da einer will erzählen, dass sie keinen Druck spüren, also wirklich, das ist ja komplett gelogen, meiner Meinung nach. Also jeder, also ob das jetzt Bagnaia, Quartararo oder Aleix ist, die haben jetzt Druck, mehr oder weniger. Vielleicht ein Aleix ein bisschen weniger, weil er jetzt schon 20 Punkte hinten ist. Ist schon ein bisschen was. Also da müssten, also aus eigener Kraft, wird Aleix auf jeden Fall nicht mehr Weltmeister. Also da muss auf jeden Fall was vorne zwischen Bagnaia und Quartararo passieren. Ja, aber wir haben ja gesehen, was alles passieren kann. Also Aragon, Motegi, Thailand, jedes Rennen hat seine eigene Geschichte. Aragon, der Sturz von Quartararo durch halt Marquez und das Ganze da, das Ganze, was da passiert ist. Dann Motegi, der Sturz von Bagnaia und jetzt, ja, das eher weniger gute Regenrennen von Quartararo in Thailand. Gut, Thailand muss man sagen, sie hatten eigentlich vor dem Rennen keine Regensession, also soweit ich mich erinnern kann, also ich glaube auch Warm-up war trocken, also sie hatten nur so also ein bisschen Zeit noch vorm Rennen, sich ein bisschen einzuschießen auf die Bedingungen, aber das ist halt viel zu wenig Zeit. Da wurde halt irgendein Regensetup reingeballert und man hat halt, mussten da halt gucken, wie es läuft. Für manche ist es extrem aufgegangen wie Oliveira, für manche eher weniger wie Quartararo. Für die WM gut, also definitiv. Dennoch gibt es eigentlich schon noch ein paar Verlierer vom Thailand Grand Prix.
Definitiv. Aleix Espargaró vielleicht so einer gewesen. Ja, klar, hat er natürlich jetzt den Rückstand auf Quartararo in dem Rennen hat er verkürzt. Aber in dem Rennen wäre auch sicherlich mehr gegangen. Da hat der Brad Binder abgeräumt, hat er für eine Long Lap Penalty bekommen, ist dann wieder zurückgefallen, ist dann wieder mit Brad Binder ja, später im Rennen gefahren. Diesmal ein bisschen fairer. Aber Aleix Spargaró auch mit dem Aprilia-Fehler in Japan. Ja, also da wäre schon ordentlich viel mehr drin gewesen für Aleix Spargaró in den letzten Rennen.
Ja, das sind jetzt 21 Punkte, die er aus drei Rennen geholt hat. Das ist natürlich für einen Fahrer wie Aleix Spargaró zu wenig. Und natürlich, in Motegi war es nicht seine Schuld, auf keinen Fall. Aber man muss ja auch so sehen, dass Aleix Spargaró schon so erste Saisonhälfte schon, da dachte man, boah, Aleix, der bleibt da jetzt ganz klar vorne dran. Natürlich ist er noch dran, aber er musste jetzt schon ein bisschen was einstecken. Also es war nicht einfach. Meiner Meinung nach hat er ein bisschen Glück, dass er noch so nah dran ist. Unter anderem durch Crashes von Bagnaia und ja, weniger guten Rennen von Quartararo. Wenn man sagt, dass Aleix 21 Punkte aus den letzten drei Rennen geholt hat, ja, bei Quartararo ist es jetzt auch nicht viel mehr. Wie viel sind es? 8 und 8. 8 Punkte, oder? Ja, ich glaube 8 Punkte jetzt aus den letzten drei Rennen. Ja, 8 müssten 8 sein, ja. Also, das ist natürlich viel zu wenig. Und Bagnaia hat das halt mehr oder weniger gnadenlos ausgenutzt. Auch wenn diese 5 Punkte, die er in Aragon abgeholt bekommen hat von Bastianini, wenn die am Ende nicht entscheidend wären, also wenn er die hätte, dann wäre er jetzt schon mal vor Quartararo auf jeden Fall. Klar, 2 Punkte sind jetzt nicht viel, aber so 5 Punkte am Ende, das kann schon, ja, tricky werden am Ende.
Ja, du hast es angesprochen. Wir haben in den letzten Rennen wirklich nicht viele Punkte gesehen von Quartararo, aber auch, sag ich jetzt mal, von Bagnaia, der in Japan gestürzt ist. Hier hätte auch, wenn Miller ein bisschen gnädiger gewesen wäre, hätte Miller auch zur Seite fahren können. Du hast den Aragon angesprochen, die verlorenen Punkte. Dann Aleix verliert viele Punkte. Also in dem WM-Kampf gerade so ein bisschen hier das Battle der Missed Opportunities. Also lassen alle gerade so ein bisschen was liegen.
Ja, das ist eigentlich ein guter Einwand. Also ich muss sagen, es hätte, also wenn es jetzt einer von den drei hätte eigentlich das müssen gnadenlos ausnutzen. Allein den Crash von Quartararo. Okay, den haben sowohl Bagnaia und Aleix, also in Aragon, ziemlich gut ausgenutzt mit Platz 2 und 3. Da kann man nichts gegen sagen. Viel Besseres hätte besser als da in Aragon gar nicht laufen können. Andererseits auch in Motegi. Ja, wenn der Bagnaia da mal sitzen geblieben wäre, das wäre so big gewesen. Das wäre so big, auch wenn er nur am Ende nur Neunter geworden wäre. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Und jetzt auch in Thailand. Da hätte so, es hätte einfach so gut laufen können. Für Aleix auch. Wenn er in Motegi nicht dieses Problem gehabt hätte, ich würde sagen, Podium wäre drin gewesen. Und auch in Thailand jetzt, ja, so Platz 6 vielleicht, Platz 7, so wäre auch drin gewesen. Also es wäre viel mehr gegangen und wir hätten auch jetzt schon eine viel engere WM können haben. Klar, sie ist eng, aber dass Aleix halt noch ein bisschen näher dran ist. Und ich habe, wenn ich mich da nicht verlesen habe, habe ich einen Beitrag gesehen. Das hat irgendjemand gesagt, ja, Quartararo irgendwie unter den letzten 5 der WM seit seit der Sommerpause oder seit den letzten 3 Rennen oder so, glaube ich, irgendwie so rum war es. Also, na gut, das wundert ja einen auch nicht mit 8 Punkten aus den letzten 3 Rennen. Also ich glaube, da ist er ziemlich weit unten, was da die, ja, was da die Rangliste angeht.
Genau. Aber Ja, man muss sagen, es gibt natürlich auch noch andere Fahrer jetzt hier in dem Feld, nicht nur die drei WM-Aspiranten. Und über die sprechen wir jetzt. WM-Kampf gehen wir später vielleicht nochmal einen Ausblick auf die nächsten Rennen oder so. Aber Miguel Oliveira ist auch ein super Rennen gefahren auf Platz 1. Hat in Indonesien im Regen natürlich auch schon gewonnen, da seine Regenkünste unter Beweis gestellt. Und jetzt nochmal hier für KTM im Regen gewonnen. Also muss man sagen, gute Leistung von Miguel Oliveira, der da ja super gefahren ist. Battle mit Jack Miller gehabt hat, so, aber hat lange schwer da vorbeizukommen, aber irgendwann hat er es dann auch geschafft und hat sich den verdienten Sieg nach Hause geholt.
Ja, würde ich auch sagen, schon verdient. Also es war eigentlich am Ende schon ziemlich eng zwischen den ersten vier, also beziehungsweise nicht zwischen den ersten vier, zwischen den ersten fünf sogar. Also ja, Oliveira, kann man nichts gegen sagen, gewonnen hat, lange Zeit sich ziemlich schwer getan, an Jack Miller vorbeizukommen, weil Ducati, die war halt unfassbar schnell auf der Gerade. Meine Güte, das hat man gut gesehen. Ausgang, letzte Kurve. Selbst wenn Miller dort ein bisschen weit gegangen ist, er konnte trotzdem noch vor Oliveira bleiben, egal wie gut der Exit war von Oliveira. Das war wirklich, also die Pace generell auch der Ducatis mal wieder, wie immer auf der Gerade, die war einfach Weltklasse. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Bagnaia sich so lange konnte vor Marc halten. Und das war schon stark. Also, was die auf der Geraden reißen, das ist echt unglaublich. Dann hat es aber irgendwann funktioniert, vor Oliveira verdient. Dann konnte er sich ein bisschen absetzen am Ende, aber dann doch schon ein paar Probleme bekommen, wo es deutlich trockener geworden ist. Und da kam dann Jack Miller bis auf 7 Zehntel ran. Ist auch wieder ein gutes Rennen von Jack Miller, also da kann man echt nichts gegen sagen. Also, was der eigentlich seit, ja, seit Motegi eigentlich reißt, also mit dem. Also Sieg um Platz 2 jetzt, also da kann man echt nichts gegen sagen. Und er ist auch 40 Punkte weg. Naja, gut, ist viel. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr so krass dran, dass da noch irgendwas wird schiefgehen, zumal ja auch Bastianini noch vor ihm ist mit einem Punkt. Also das Minimumziel für Miller sollte es schon sein, zumindest mal noch Platz 4. In der WM zu sichern, vor Bastianini, um da auch mal wieder zu zeigen, hey, komm, bis zwar nächstes Jahr da Werksbike, aber mich hast du wenigstens nicht geschlagen in der Saison. Und Miller, also die nächsten Strecken, Australien, Home Turf eigentlich, da kann er also befreit auffahren, also da ist er auch schon 2019 auf dem Podium gewesen, also ich würde sagen, die Strecke kann er, und damals schon mit Pramac, 2019, das war auch keine Selbstverständlichkeit. Also Miller, den müssen wir für die nächsten 3 Rennen sowieso auf dem Zettel haben. Auch Malaysia, denke ich, kann er ganz gut. In Valencia ist Ducati sowieso immer gut. Also Jack Miller, den muss man definitiv auf der Rechnung haben. Und auch so ein Aleix Spargaró, also um Fight um P3, das sind nur 20 Punkte, die Miller auf Aleix fehlen. Also so P3 würde ich jetzt mal nicht ausschließen, dass der Miller das noch schafft, gegen Ende.
Ja, dann nächstes Jahr dann Miller auf KTM zu sehen. Also hat er sein Bike vor ihm siegen sehen, was natürlich gut ist. Heißt natürlich die KTM vielleicht auch nächste Saison. Ja, konkurrenzfähig und kann er vielleicht schauen, dass er da vielleicht mal Richtung WM geht mit KTM dann. Aber kommt natürlich dann noch nächstes Jahr wieder Bike an KTM und so. Weiß man nicht. Nie so richtig, vor allem bei KTM, da ist mal so, mal so. Was die Performance her vom Bike an den verschiedenen Rennwochenenden angeht. Aber ja, das Battle um das Podium hier zwischen Bagnaia, Sarko und Marquez. Ja, Sarko durfte dann nicht mehr überholen oder war zu riskant, Bagnaia zu überholen, da hat er es lieber gelassen. Marquez, der am Ende nochmal ein bisschen pushen wollte, da hat man gesehen, wie er herangefahren ist, aber dann so ein bisschen von Sarko ausgebremst wurde, wurde von Sarko überholt, ist ein bisschen weit gegangen und dann ein bisschen Schwung verloren wieder. Aber muss man wieder sagen, gutes Rennen von Marc Marquez, der beste Honda geworden ist. ist ja letztes Rennen immer ein anderer Fahrer bester Honda geworden, aber der hat auch ein gutes Rennen gemacht, Alex Marquez, auf Platz 8. Ja, also vor allem am Anfang Alex Marquez richtig gute Pace gehabt und ist am Ende als Trockener geworden, ist wieder in seine alten Muster verfallen, ein bisschen die Pace war so, wie man eigentlich gedacht hatte. Deswegen am Ende nur P8, aber P5 und P8, zwei Hondas mal wieder in den Top 10. Muss
Oh
man
ja.
mal googeln, wann man das letzte Mal gab. Zwei Hondas letzte Mal in den Top 10.
Warte, ich
Das ist
gucke.
bestimmt auch schon her.
Ich kann gucken.
Aber ja, definitiv gutes Rennen von Marc Marquez und auch Alex Marquez.
Ja, ich bin gerade am gucken. Warte, ich gucke das mal gerade nach. Also hier, nee, da muss man eigentlich schon. Meine Güte, da muss man mal ganz schön weit zurück. Hier einfach gefühlt nur Ducati in den Top 10 gewesen,
Ah,
sogar.
vielleicht in Portimao auch Alex Marquez und Marc Marquez 2022. Hier, Portimao. Oder?
Portimao, ja. Ja, da, definitely. Da waren sogar drei Hondas in den Top 10 mit
Wo?
Pol Espargaró auf P9. Spain waren auch zwei Hondas mit Nakagami und Marquez. Frankreich waren auch zwei mit Marquez und Nakagami. Grand Prix von Italien, nee, da kann ja nichts sein, oder? Doch, auch Nakagami und Marquez. Okay, Katalonien, gucken wir mal. Da haben wir Alex Marquez auf P10 als einzigste.
Natürlich.
Ja, okay, Deutschland, ich denke, da müssen wir überhaupt gar nicht erst drüber reden.
Ja, nicht mal einen Punkt geholt in Deutschland.
Ja, Niederlande muss man auch nicht. Das ist auch, ja, ganz klar. Italien. Italien 22. Letzte Mal zwei Hondas in den Top 10. Ja, gut. Das ist eigentlich schon ziemlich traurig, wenn ich ehrlich bin. Aber war ein gutes Rennen. In Thailand von beiden. Ich hatte natürlich zwischenzeitlich schon, dachte ich zumindest, dass Marquez da vorbeigeht. Er war schon ziemlich schneller, aber vor allem Infield Marquez sehr fast gewesen. Und auf den Geraden, wie ich schon vorher erzählt habe, einfach keine Chance. Ja, und Zarco hat dann so ein bisschen den Bodyguard gespielt. Ich glaube auch, also Zarco, wenn man da gesehen hat, auch ein, zwei Mal mal weit gegangen. Ja, hat er vielleicht jetzt bisschen mit Absicht gemacht, damit er nicht zu nah an Bagnaia rankommt, um dann nicht den Anschein zu erwecken, ja, dass er einfach stur hinter ihm bleibt. Ja, hat dann aber Marquez noch gut, mehr oder weniger, jetzt nicht aufgehalten. Marquez hat selbst einen Fehler gemacht, aber trotzdem am Ende ist eigentlich das bestmögliche Resultat gewesen. Bagnaia P3, mehr wäre da auch nicht gegangen. Wobei eigentlich auch nur 1,2 Sekunden hinter Miller, das geht sogar eigentlich noch. Ein Zarco P4 wieder gut. Und Marquez P5, ich denke, da muss man nicht viel zu sagen. Und Alex Marquez, also wenn es weiterhin geregnet hätte, Alex Marquez, also hätte ich vielleicht da so rund Marc Marquez gesehen. Also vielleicht sogar Fight ums Podium. Also wenn es wirklich auch noch geregnet hätte. Hätte ich ihm das schon zugetraut, da ums Podium zu fahren.
Ja, genau. Am Ende wurde es halt trocken. Und ja, trocken kann Alex
Sehr
Marquez
trocken.
nicht so gut. Und was heißt nicht so gut? Nicht so gut wie jetzt im Regen. Und da hat man halt schon auch die anderen gesehen, hier Bastianini, Vinales, Jorge Martin, wo am Ende noch auf eine halbe Sekunde dran ist und Alex Marquez. Haben wir schon gesehen, die Fahrer dann sind einmal noch sind schneller als er. Aber er hat dann auch, dadurch, dass er am Anfang so viel gut gemacht hat, auch einen guten Gap gehabt nach hinten. Und da ist er dann schon ordentlich nach hinten gefallen, aber er hat den Gap gehabt und ja, hat sich noch auf Platz 8, sag ich mal, über die Ziellinie retten können. Sagen wir mal, wäre es noch eine Runde länger gewesen, dann wäre es vielleicht auch noch Platz 9 gewesen. Und zwei oder drei Runden länger wäre er schon 12. oder so gewesen, aber ist nicht. Deswegen Alex Marquez 8. Ja, gutes Rennen. Kann man nicht sagen. Ja, Bastianini und Vinales schon angesprochen, die haben den noch geholt. Die sind ja ein solides Rennen gefahren, halt Bastianini 6., Vinales 7. Ja, da hätte Alesh auch so sein können, wo Vinales ist.
Ja.
Hätte die Long Lap Penalty nicht gehabt. Ja, Brad Binder auf 10. Eigentlich, ja, klar, er wurde zwar von Alesh Spargaró weit schon mal ein bisschen Zeit verloren, bisschen viel Zeit verloren, aber hat sich dann eigentlich nicht mehr so richtig recovered davon.
Na.
Also, ja, eigentlich für das, dass er KTM eigentlich meistens in der Saison, also Top-KTM-Fahrer war, also in dem Rennen hat er sich schon klar hinter Oliveira anstellen müssen.
Ja, Binder war jetzt nichts Besonderes. Platz 10 ist eigentlich auch ein Regenfahrer, so wenn ich mich so an. Okay, falsch. Er ist ein Regenfahrer mit Slicks. Habe ich jetzt falsch interpretiert. Nee, also Oliveira da klar. Ja, Nummer 1 gewesen an dem Rennwochenende. Aber genauso kann man es auch sagen. In Japan bin da auf dem Podium gewesen. Also KTM macht es gut in den letzten Rennen, da kann man echt nichts gegen sagen. Zur Aprilia vielleicht mal noch, da lief es ja am gesamten Wochenende überhaupt nicht. Also da war eigentlich im trockenen Standardplatzierung von den Platz 13, 14 so. Also mehr war da absolut nicht drin. Vinales ist sogar nur von Platz 17 gestartet ins Rennen. 10 Positionen noch gut gemacht, dann auf Platz 7, aber auch nur trotz Regen. Und Alesh, der hatte ein komplett wildes Rennen. Hatte eigentlich einen ziemlich guten Start, war auch schnell vor Quartararo, wobei das auch keine Kunst war. War gut da, dann hat er leider Binder angeschoben, dann ging es so ein paar Runden so Larifari voran, dann hat er die Longlap bekommen. Und dann wurde er wieder nach hinten katapultiert, hatte noch Glück, dass er noch vor Rins noch gerade so. Noch ja, gekommen, ins Ziel gekommen ist, aber scheint so, Aprilia, also so, ich weiß nicht, woran das liegt, also solche Charakteristiken von Strecke, okay, man kann jetzt sagen, ja, Spielberg und Thailand, ja, Spielberg lief es auch nicht so gut. Ja, Spielberg hat auch hier und da, ja, klar kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber Spielberg hat auch drei lange Geraden, hat auch noch mit der Start-Ziel und auch das Infield. Ist auch ziemlich flüssig, genauso eigentlich wie in Thailand. Weiß man nicht, liegt anscheinend Aprilia nicht. Das scheint noch so ein bisschen Schwachstelle zu sein, aber ich denke vor allem Vinales mit Platz 7 hat das noch ziemlich gut gemacht. Alex Marquez 13. dahinter. Den hätte Alex vielleicht noch können haben, würde ich sagen. Platz 7 vor Top Gun, aber. Was nicht ist, kann er noch werden. Nächste Saison oder so vielleicht. und ja, so viel eigentlich zu Aprilia.
Ja, dann kommen wir auch schon zu Suzuki Alex Rins. Und vor allem auch Danilo Petrucci, der schon mehr ersetzt hat. Zum Glück hat Watanabe den nicht ersetzt, weil der wäre wieder überrundet worden, bestimmt. Vor allem bei den schwierigen Bedingungen oder der wäre wahrscheinlich nach 2 Runden gestürzt. Klar, Watanabe ist jetzt sicherlich auch kein Nasenbohrer, aber im Vergleich zu den MotoGP-Fahrern schon. Dann durch Petrucci zumindest mal Darren Binder und Nakajima geschlagen. Also, ja,
Ja, kann man nichts sagen.
kann man nicht meckern. Und Alex Rins, Platz 12. Ja, also für Suzuki, also muss man sagen, weiß ja nicht. Also es sind seit langem, wo mal wieder ein richtiges Top-Resultat von denen gekommen ist.
Ja, ist aber auch ein bisschen Pech gewesen. Eigentlich am ganzen Wochenende, also Rins war nicht weit weg. Vor allem von der Trockenpace, würde ich sagen, war das echt nicht so schlimm. Dann kam halt der Regen und hat natürlich wieder komplett alles zerstört. Für Petrucci würde ich sogar sagen, war der Regen gut. Hat auch selbst nachher im Interview gesagt, eine Regensession noch sonst am Wochenende in irgendeinem Training, dann wäre da auch mehr gegangen. Ich glaube auch Petrucci noch mit einer Regensession wäre da vielleicht sogar noch. Also er ist in Anführungszeichen nur 8 Sekunden hinter Quartararo. Das finde ich halt schon krass. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Petrucci, der noch nie mit dem Bike gefahren ist, jetzt seit über einem Jahr nicht mehr um MotoGP-Bike, eigentlich nicht so weit weg. Also wenn ich auch so sehe, Punkte auf Punkte fehlen ihm 12 Sekunden. Das finde ich jetzt nicht. Klar, es ist schon viel, aber vor allem dann auch noch im Regen, wo sowieso ziemlich viel Gap ist zwischen den Fahrern. Manche können gut im Regen, manche nicht. Also Petrucci, auch mit einer Regen-Session, wäre da vielleicht sogar sowas Richtung P17, P16, so Quartararo-Umfeld was gegangen. Ist nicht trotzdem Darren Binder hinter sich gehalten und Nakajima, der ja sogar schon ein Rennen hatte, das aber nicht beenden konnte in Japan. Also, Hut ab, war eine super Leistung, hat sich auch am Ende sehr viel und großzügig bedankt bei Suzuki für diese Möglichkeit. Finde ich auch gut und ich würde den generell Petrucci gerne so als Ersatzfahrer beibehalten, weil er gehört einfach in die MotoGP, da kann mir einer was erzählen oder nicht. Also allein mit der Persönlichkeit, das ist einfach so ein, da, klar, so ein Watanabe, er ist, also, er ist kein schlechter Fahrer, also kann man echt nichts gegen sagen. Also, ich habe vor jedem Respekt, der sich aufs MotoGP-Bike setzt. Also, es ist mir eigentlich egal, wer das ist. Das ist einfach nur geisteskrank, wer das macht. Und da sollte man auch jeden gut respektieren. Aber Petrucci ist natürlich dann schon ein anderes Niveau als Ersatzfahrer. Also, ich bin mal gespannt, ob er vielleicht in den nächsten Saison, hat er gesagt, lässt sich offen, was er will machen. Bin ich mal gespannt, ob er sich so als Ersatzfahrer noch offen hält, für die MotoGP. Würde ich auf jeden Fall cool finden.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu Marco Bezzecchi. So als Abschluss vielleicht von der MotoGP-Kategorie. Der seine Pole Position eingefahren hat hier in Thailand. Dann im Rennen konnte er auch die Pole Position halten. Aber dann, ja, gab es irgendwie Drop One Position, Jan. Was war denn da los? Und dann irgendwie ging gar nichts mehr.
Ja, da ging es, also Bezzecchi ja von Poibel gesagt hast, am Start ist gut weggekommen, kann man nichts gegen sagen. Dann natürlich erste Runde ein bisschen weit gegangen, weil weiß man ja, Thailand, schwierige erste Kurve, da geht es immer ein bisschen weit gehen, auch eigentlich auch erlaubt. Aber Bezzecchi wurde ihm dann später angehängt, dass er da voll durchgezogen hat. Dass er quasi außerhalb der Strecke voll durchbeschleunigt hat, also nicht gebremst hat. Und das somit als sich als Vorteil herausgearbeitet hat. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist schwierig. Also, Bezzecchi hat dann natürlich die Meldung bekommen. Drop One Position hat er auch dann eingehalten, das auch gemacht, aber es war halt komplett aus dem Rhythmus. Also, ich verstehe es nicht. Dann gib ihm doch irgendeine andere Strafe, irgendwie am Ende des Rennens oder so. Warum bei einem Regenrennen, wo Gischt ist, wo man sich aufs Fahren konzentrieren muss und nicht dort auf Drop One Position? Das ist total gefährlich, meiner Meinung nach. Hat er natürlich noch gut Platz gemacht auf der Geraden, war okay, hat dann vorbeigelassen, aber danach ging halt nichts. Okay, er wurde zwar ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, aber generell die Pace war halt nichts. Am Ende Platz 16 mit 33 Sekunden Rückstand. 3 Sekunden haben ihm auf die Punkte gefehlt. Also, da ist auch die Pace irgendwie ein bisschen flöten gegangen. Schade, weil er hatte die Pace auch im Trockenen. Ganz bitter, aber auch Marini da mit dem Sturz. Aber man kann dem Team da eigentlich nicht böse sein, weil die machen einen super Job. Also, Bezzecchi und Marini machen das echt gut und finde ich, dass da auch Marini bald mal ein besseres Ergebnis als P4 verdient hat. Und da auch dann sollte mal anknüpfen. Und schauen soll, dass er da bald mal aufs Podium fährt. Und Bezzecchi, man muss sich vor Augen führen, dass das ein Rookie ist. Der fährt auf Pole auf einer Strecke mit Rundenrekord, wo er noch nie gefahren ist. Mit einem MotoGP-Bike. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann muss er direkt mal im Regen noch mit dem Bike fahren. Auch auf einer. Also, ne? Man muss sich das vor Augen führen, ist ein Rookie. Er ist. deutlich besser als die anderen Rookies. Also nenn mir einen Rookie, der ansatzweise so gut ist, da gibt es keinen. Gab es ja mal anfangs so ein bisschen die Gianantonio, der das ganz gut gemacht hat, auch mit einer Pole in Italien. Aber da kommt auch nicht viel. Die Gianantonio P18 noch hinter Quartararo. Klar muss man sagen, Quartararo hat sich am Ende noch ein bisschen gefangen. Was heißt gefangen? So ein bisschen noch. Aber das ist auch ein bisschen zu wenig von Di Gianantonio. Vor allem, man sieht, wo Bastianini rumfährt. Klar ist ein Rookie, aber spätestens nächste Saison Cresini, Ducati mit Di Gianantonio und Alex Marquez. Da muss was kommen, definitiv.
Dann kommen wir zur Moto2-Kategorie, die abgebrochen wurde nach 8 Runden. Ja, die hat Abolino gewonnen, Salat und Canet. Das ist das Podium gewesen. Also, ja, die Big, sagen wir mal, ja, WM-Fighter waren dann nicht auf dem Podium. Augusto Fernandes führt jetzt mit 1,5 Punkten vor Aiguera in der WM. Ja, also das ist schon close. Die WM kann dann mit einem halben Punkt entschieden werden. Ja, wie ist deine Einschätzung zum Moto 2 WM?
1,5 Punkte. es ist geil. Also, Moto2 WM wird meiner Meinung nach so ein bisschen vernachlässigt durch die MotoGP. Also, gefühlt spricht niemand so wirklich über den Moto2 WM Cup, obwohl er auch sau spannend ist zwischen Ogura und Fernandes. Das ist eigentlich 1,5 Punkte. Das ist noch spannender eigentlich als in der MotoGP. Also wir haben da schon noch zwei WM-Fights. Die sind noch nicht ausdiskutiert. Also ich glaube auch Moto2, das wird, also wenn da jetzt keiner von den WM-Wettern einen großen Fehler macht, auch bis nach Valencia gehen. Und ich würde es geil finden. Zwei WM-Fights am Ende entschieden in Valencia. Was gibt es eigentlich Besseres? Das war letzte Saison auch schon so mit Gardner und Fernandes, wurde auch in Valencia entschieden, wer Weltmeister wird. Also ich finde das einfach geil und wer feiert das nicht? Und ich finde es gut. Und zwei WM bekommt dann auch wieder so ein bisschen mehr an, wie soll ich sagen, an Aufmerksamkeit in dem Sinne. Aber wie ich schon gesagt habe, wird ein bisschen unterbewertet, wenn man halt dann so die MotoGP WM sieht.
Ja, definitiv. Ja, Moto 2, muss man auch gucken, wie sich das in den nächsten Rennen entwickelt. Aber ja, Moto 3 haben wir auch. Das ist die WM zwar nicht ganz so spannend, aber dort hat Dennis Ford ja mal wieder gewonnen und das finde ich sehr gut, dass er gewonnen hat. Ja, endlich mal wieder anderer als Guevara und Garcia. Genau, Dennis Ford ja natürlich. Wunderbar dominiert das Rennen. 1,5 Sekunden Vorsprung gewesen. Da hat Guevara mit 9,5 Sekunden auf P5 nichts entgegenzusetzen gehabt. Gas, Gas. Garcia, der ist gestürzt, der hat dann irgendwann aufgegeben, hat gesagt: Nee, Foggia ist zu schnell. Stürzen wir mal lieber. Genau. Foggia natürlich den Moto2-Vertrag für die nächste Saison schon sicher. Ja, also für ihn geht es ja eigentlich um nichts mehr, wenn man ehrlich ist. Ey, klar, die Vize-WM so, aber die hat er letztes Jahr schon geholt. Ist eigentlich egal. Wenn man ehrlich ist, in der Moto3 Guevara eigentlich schon. Also er kann es definitiv schon Phillip Island machen, dafür muss er nur Foggia outscoren. Bei 2 Punkten. Und da wäre Guevara schon Weltmeister. Also es kann sein, dass wir in Phillip Island schon eine WM-Entscheidung haben.
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es in Phillip Island schon so laufen wird. Okay, ich kann jetzt mal wieder mit meinem Argument kommen, dass es eine Strecke sind, wo die ein bisschen ungewohnt ist in Australien. Aber hätte ich jetzt gesagt, dass halt noch nie dort gefahren ist, aber Motegi, ne, hat halt gewonnen. Also das hat eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen. Wobei Thailand, also war Foggia mit Abstand der Schnellste, da konnten überhaupt keiner was Wasser reichen, am gesamten Wochenende nicht, ob im Regen oder auch im Trockenen, da ging nichts. Und zumal ja auch Foggia eigentlich, wie heißt es, kein Regenfahrer ist. Isan Guevara, ja, wie viele Punkte sind es wieder?
49 Punkte.
41 Punkte. Also.
Also müsst jetzt mal Guevara mal stürzen und Foggia müsst gewinnen, Philipp Eilert. Und wenn es wieder 24 ist. 24
wäre
in
dann wieder
zwei
was
Rennen.
an. Das wäre wieder was anderes. Das wäre dann so roundabout zu Aleix so. Aber wobei der auch nur 20. Also, ja.
Aber wäre eine Schlagdistanz von immer wieder ein Rennsieg. So.
Ja, das müsste er dann halt halten in Malaysia, um es halt irgendwie schaffen, noch innerhalb 25. Das muss er vielleicht schaffen. Irgendwie es schaffen, innerhalb 25 Punkte zu Guevara zu bleiben, halt in Valencia. Und dann weiß man nicht, Guevara jung, weiß man nicht, wie dem seine mentale, ich glaube, die mentale Stärke von dem ist gut, aber wenn es dann mal wirklich so Schlag auf Schlag kommt, also das ist vielleicht noch so ein Ziel, was er sollte erstreben. Ja gut, Fortier muss mal ganz ehrlich sagen, er muss die letzten drei Rennen gewinnen. Muss ich einfach ganz klar so sagen, wenn er die letzten drei Rennen gewinnt, dann hat er mit meiner Meinung nach das Maximum einfach rausgeholt. Ich glaube, Garcia, wie viel ist der weg?
56.
Ja, nee, nein, nein. Garcia, der ist in ganz tiefem Loch, ganz
Mentales
tief.
Wrack.
Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Geht die ganze seit zweiter Saison Hälfte geht da gar nichts so gut. Also nichts. Deswegen, das hier meiner Meinung nach raus. Also wenn, dann muss jetzt wirklich Foggia gucken und auf dem Sturz, im besten Fall sogar ein Sturz und ein sehr schwaches Rennen von Guevara, wo der vielleicht mal nur zwei, drei Punkte holt. Dann würde ich sagen, ja. Aber Foggia, der ist ja schon in Australien und Malaysia gefahren. Wobei ist die Moto3 auch, hatten die die Testfahrten in Malaysia Moto3? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die hatten nur Testfahrten hier. Aber ich kann auch jetzt was Falsches erzählen. Ich habe die Moto3 bei den Testfahrten, muss ich zugeben, gefühlt gar nicht verfolgt, also weiß ich nicht. Aber trotzdem. Wir haben eigentlich noch drei WM-Entscheidungen, die sind noch offen. Und ich hoffe, dass auch alle drei noch bis nach Valencia gehen. Ich denke, ich würde sagen, das ist möglich, dass alle drei WMs erst in Valencia entschieden werden. Und das wäre heftig. Das muss man ganz klar so sagen.
Genau, mit den bösen Worten würde ich sagen, war es auch an der Stelle von Fleck und Fleck mit dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, und deine letzten Worte heute.
Ja. Kurz zum Organisatorien. Also wir werden uns wahrscheinlich wieder ja, definitiv nach Malaysia melden, weil ich glaube, ist ja nicht sogar eine zweiwöchige, na, eine Woche Pause, ne, 2 Wochen Pause, oder? Ne, nach Malaysia. Ich glaube, Malaysia ist wann ist das? 23. Oktober, ist glaube ich Malaysia-Rennen am 6. November. Ja, irgendwie so. Dann halt nach Malaysia in 2 Wochen. Also in dem Bereich werden wir uns wieder melden und dann wirklich die Prognose WM-Entscheidung hoffentlich. Also wenn jetzt schon irgendjemand sollte irgendwie Weltmeister werden in Malaysia zum Beispiel. Hoffe ich natürlich nicht, aber dann werden wir uns natürlich da schnellstmöglich melden. Und auf Instagram sind wir sowieso immer 24/7 updated, also da könnt ihr eigentlich gar nichts verpassen. Und von daher, wenn alles soweit normal läuft, dann werden wir uns nach Malaysia wiederhören.
Ja, dann würde ich sagen, auch von mir war es das an dieser Stelle mit Fleck Fleck heute. Folgt natürlich auf allen Kanälen, wo man uns folgen kann, auf Instagram, lasst eine positive Bewertung auf Spotify da. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.